Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben.
Herzlich willkommen zur Heldenstunde, euer Podcast für Gesundheit und Bewusstsein. Mein Name ist Alexander Metzler, ich bin Speaker, Biohacker, Digitaldesigner und Experte für mentale Gesundheit aus erster Hand. Und in dieser Folge habe ich wieder einen Gast. Er ist Musiker, Stimmforscher, Singkreisleiter und Yogalehrer. Und im Gegensatz zu mir hat er den großen Vorsprung, dass er sich auch schon hat in Indien ausbilden lassen, im Himalaya war. Also auch da bin ich gespannt, was er zu erzählen hat. Herzlich willkommen in der Heldenstunde, David Ikonomu.
Hi, hi, freut mich, dass ich hier bin.
Und ich freue mich sehr, dass ich deinen Namen richtig ausgesprochen habe. Wir haben uns eben schon ein bisschen warm gequatscht. Wir hatten heute festgestellt, dass wir beide schon einen Zahnarzttermin hatten und beide leichte Schmerzen in der linken Schulter. Also ich sehe da sehr, sehr viele verbindende Elemente jetzt schon, bevor es überhaupt losgegangen ist.
Anknüpfungspunkte.
Richtig, richtig. David, wir wollen heute ein bisschen über die Macht, über die Kraft der Stimme sprechen, ein Thema, das ich tatsächlich noch nie in meinem Podcast behandelt habe, obwohl ich ja interessanterweise ja auch selbst Speaker bin und sehr viel mit meiner Stimme arbeite. Auch da habe ich nachher noch eine Fachfrage an dich als Fachmann. Aber vielleicht als Einstieg, Menschen, die sich nicht professionell mit ihrer Stimme beschäftigen, Menschen, die sich nicht bewusst mit ihrer Stimme beschäftigen, welches Potenzial verschenken die im Alltag?
Naja, ich würde sagen, also es lohnt sich immer, seine Stimme mal unter die Lupe zu nehmen oder in den Blick zu nehmen, weil es einfach auch eine Beziehung mit sich selber ist oder auch eine Beziehung von uns mit der Welt ist. Ne? Und wenn da ein Bewusstsein drauf kommt, dann können wir auf jeden Fall bewusster mit der Welt interagieren, bewusster sehen, wer wir überhaupt sind, wer wir selbst sind. Bewusster auch dieses Innen und Außen überbrücken, so würde ich sagen. Und wir machen das alle, also in der Regel, ne? Sofern wir Sprecher sind und sofern wir eine Stimme haben und nicht irgendwie aus pathologischen Gründen oder so daran gehindert sind. Aber wir machen das alle und wenn wir da genauer gucken, wenn wir da mehr noch Bewusstsein und auch vielleicht ein bisschen Arbeit reinstecken, dann haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit, mehr Hörbarkeit zu haben, kann man vielleicht auch sagen, gehörter zu werden, vielleicht auch klarer zu werden im Ausdruck. Ich würde auch sagen, die Stimme hat auch ein richtiges Potenzial für Genuss. Also ich genieße es auch sehr, die Stimme erklingen zu lassen und auf den Wellen der Stimme zu reiten, ne? Wenn ich mal so auch so an melodische oder singende, tönende Wellen oder Stimmen denke. Es ist auf jeden Fall richtig, richtig genussvoll, auch die Stimme rauszubringen, die Stimme rauszulassen, sich zu äußern über die Stimme.
Du sprichst jetzt von Genuss, du bist natürlich auch Musiker, du kennst dich aus mit Tönen, mit Melodien, mit Stimmung. Jetzt gibt es ja viele Menschen, die von sich behaupten, ich habe keine schöne Stimme, ich kann gar nicht singen, ich traue mich auch gar nicht damit rauszugehen. Was würdest du solchen Menschen sagen?
Ja, ich finde es erstmal auf jeden Fall einen super wichtigen Punkt und auch irgendwie schade, dass das tatsächlich sehr häufig der Fall ist. Ne, dass Menschen wie so eine Art Blockade oder Verwundung auf ihrer Stimme haben oder eben sich gar nicht wirklich verbunden fühlen oder auch gar nicht im Frieden sind mit ihrer Stimme. Und was ich denen sagen würde und sage tatsächlich, wenn sie mir begegnen, sie begegnen mir immer wieder, ist, dass ich der Meinung und der Auffassung bin, dass wir von Natur aus singende Wesen sind. Das haben wir mit den Vögeln gemeinsam oder mit vielen Vögeln gemeinsam. Und dass das wie so eine angeborene Fertigkeit ist, ne? Dass wir das tatsächlich können. Und klar gibt es natürlich immer wieder Menschen, die das nicht gelernt haben oder die das wieder verlernt haben. Aber meine Auffassung ist, dass wir das wirklich können und auch, dass wir das so als Spezies wahrscheinlich länger machen, als zu sprechen. Dass das uns nochmal natürlicher, angeborener ist, zu singen, als zu sprechen. Also dass wir vielleicht auch, dass wir auch als Babys oder so auch auf dieser Ebene des Heranwachsens erstmal sowas wie singen und dann sprechen lernen. Das ist also was ist, was eigentlich uns viel näher an unserer Natur ist. Und das ist oftmals halt was mit einer Erlaubnis zu tun hat, sich die zu geben, den Ton rauszugeben und erstmal auch damit sich selber vertraut zu machen mit diesem Medium und mit diesem Klang und mit ja, diesem Ausdruck. Ne? Und da sind wir natürlich total viele sind dadurch Schule oder andere Prägungen von abgeschnitten worden. Und das ist, ja, ich finde das so fast tragisch, könnte ich sagen, ne? Dass viele Menschen eben diesen Zugang zu ihrer Stimme verloren haben. Und gleichzeitig bin ich der Meinung, und ist auch meine Erfahrung, dass wir alle die Möglichkeit haben, den wieder zu erlangen, diesen Zugang. Und dafür hab ich einige so an Tools und an Ansätzen auch in meinem Werkzeugkasten und leite Menschen total gerne also daran, dass sie erstmal ihre Stimme erfahren, vielleicht auch vor einem musikalischen Kontext. Also erstmal so in der Naturform oder im Naturzustand der Stimme, wo es noch nicht mal um Musik geht, sondern einfach darum, die Stimme zu erfahren. Jenseits von einer Leistungserwartung oder einer Erwartung, irgendwas erreichen zu wollen, sondern einfach, ja, indem wir unsere Aufmerksamkeit so reduzieren oder fokussieren auf die Stimme, und einen Raum eröffnen, wo die Stimme erstmal einfach so sein kann, wie sie ist, von Natur aus. Und damit fange ich oft mal so Workshops oder Räume an, dass wir erstmal mit der Stimme so ganz sanft, ganz sacht und gleichzeitig auch direkt und großzügig in Verbindung gehen, ohne dass das für irgendjemand anders gedacht ist als für mich selber. Ich für mich selber meine Stimme erfahren. Ja.
Voll schön, was du gesagt hast. Vor allen Dingen zwei Punkte, die ich so, glaube ich, auch noch nie gehört habe oder noch nie darüber nachgedacht habe. Punkt eins, den Vergleich, den du gezogen hast zu den Vögeln. Also Jolli, meine Partnerin und ich, wir sind ja hier ein kleines Auffangbecken für abgegebene sogenannte Stubenvögel, also in erster Linie Wellensittiche und Nymphensittiche, die wir aus den Tierheimen hier in den Mainz-Wiesbaden, Frankfurt in unserer Umgebung hier immer wieder aufnehmen und die bei uns dann ihr Lebensabend verbringen können. Und aber auch, ich mache draußen für die Wildvögel ganz viel. Ich habe jetzt hier, wir haben, ne, ich sitze hier mit achselfreiem Shirt, ist draußen, ist es weit über 30 Grad. Ich habe rund ums Haus drei Trinkwasserstellen für Wildvögel und diverse Futterpflanzen auch schon im Garten. Ich habe jetzt einen Teich, wo die baden. Und dieser Gesang, das hat was Wunderschönes, aber ich habe das tatsächlich noch nie in Verbindung gesehen zu uns Menschen. Das finde ich einen ganz spannenden Connect, den du da gemacht hast.
Ja, ich mag Vögel auch, ne? Oder ich habe auch wie so eine Liebe für die Vögel und wie so eine Bewunderung natürlich auch, ne? Und das Erste, was ich mit Vögeln assoziiere, ist natürlich, dass sie fliegen. Und das Zweite, was ich mit Vögeln assoziiere, ist, dass sie singen, ne? Tatsächlich. Und da sehe ich auch, da schlage ich auch auf noch eine andere Brücke, dass es für mich so manchmal sich so anfühlt, wie dass sich Singen für mich wie Fliegen tatsächlich auch anfühlt. Und dass das auch nochmal wie so eine Brücke ist zu den Vögeln, dass wir, ja, dass ich dieses Gefühl total erlebe, wenn ich singe und wenn ich so wenn ich meine Flügel aufmache im Singen, dass sich das wirklich auch so dieser Vergleich auch nochmal so anbietet oder mir sich zeigt.
Und der zweite Punkt, den du gesagt hast, war, und das habe ich auch so noch nie betrachtet, dass wir als Babys ja tatsächlich dieses Lautmalen, das kommt ja wirklich vor dem Sprechen, das könnte man ja mit Singen vergleichen, Töne erzeugen, Töne halten, Töne schwingen lassen. Also ich meine jetzt nicht das Schreien, ne? Ich meine jetzt wirklich so dieses vor sich hin brabbeln, Töne erzeugen, dass wir das tatsächlich ja machen, das ist also ein Urinstinkt eigentlich, schon so eine Form von Kommunikation. Vielleicht sogar schon. Habe ich so auch noch nie gesehen. Ja.
Ja, oder auch so eine Art von erstmal die Stimme auszubilden, bevor man dann artikulieren kann mit der Stimme und Worte und Sprache eben bilden. Es ist so eine Vorform.
Ja, Gesang selbst, Stimme ist ja auch was, was kulturell, du hast gesagt, wahrscheinlich ja, bevor alles andere Kulturelle passiert ist, hat der Mensch vermutlich gesungen und hat Klänge erzeugt. Und ich denke da so an Tribes, die ihre rituellen Gesänge haben. Ich denke da diese typischen, ich glaube Neuseeländer sind das, die dann auf dem Spielfeld stehen und sind das Neuseeländer? Ich meine
Ich glaube
schon.
ja, Hakka, ne? Dieser
Ja,
Hakka-Kriegsrituale,
genau. Ja,
ne? Oder
richtig.
kriegerisch.
Also in ganz viele verschiedene Formen begegnet mir ja hier in meinem Ort im Zuge des Männergesangsvereins zum Beispiel oder Singkreise. Ist tief in unserer Kultur drin, bis heute. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass wir Menschen so ein bisschen den Bezug zum Gesang, also wenn wir jetzt nicht gerade in so einem Verein sind oder sowas oder unter der Dusche singen, also dieses tief kulturell Verbindende, ist uns das vielleicht ein bisschen in unserer modernen Zeit verloren gegangen oder hat es sich nur andere Formen gesucht? Was würdest du sagen?
Ja, ich glaube, dass auf jeden Fall auch, dass es wie so einen Bruch gab auch, ne? Und ich würde das nicht verallgemeinern für alle Kulturen gleich. Ich würde da eigentlich in jede Kultur nochmal so gesondert reingucken. Ich habe ja so zwei kulturelle Referenzen. Ich bin halb Grieche, halb Deutscher und habe so Einblick in beide Kulturen. Und würde da sagen, dass es in der deutschen Kultur auch nochmal ein bisschen deutlicheren Einschnitt oder eine Zäsur gegeben hat, vielleicht auch durch die Geschichte, durch den Nationalsozialismus, dass eben so dieses auf Deutsch singen oder auch das deutsche Liedgut nicht mehr so ja unschuldig geblieben ist irgendwie auf eine Art, ne? Und dass dadurch das in der Volksseele oder in der Kultur eben davon so ein bisschen Abstand genommen wurde. Worin auch wieder eine Chance liegt und worin auch wieder, ja, so eine Chance des sich Neuerfindens, glaube ich, liegt und was ich auch sehe, dass es auch viele neue Gesangskulturen und Singkreis und gemeinsame Singkulturen gibt, die auch zum Teil so global sind, dass sie eben auch kulturübergreifend sind und Kulturen auch wieder verbinden. Aber ja, dass es irgendwie so, wie so in der Kultur verwurzelte Gesangskultur und Liedgut auch gibt, ne? In der deutschen Kultur ist nicht der Fall, ne? Und das ist irgendwo schade. Und andererseits habe ich auch immer wieder mich auf die Suche gemacht nach Liedgut in der deutschen Tradition. Ich habe auch so in meiner deutschen Seite der Familie auch so eine Anbindung an so Volksmusik. Also mein deutscher Opa, der hatte auch so einen Bezug, der war halt Musiker und hat eben auch das unterrichtet. Aber ich habe da nicht so einen Anknüpfungspunkt gefunden, auch nicht bewusst jetzt, weil das irgendwie mit der Geschichte zusammenhängt, sondern einfach, weil es für mich wenig Resonanz einfach gibt. Mit den Texten, auch mit den Melodien, dass es einfach, ja, wie aus einer anderen Zeit ist, die jetzt für mich nicht mehr so, in mir nicht mehr so schwingt.
Was könntest du uns Deutschen mit auf den Weg geben? Wie können wir das wieder ein bisschen mehr für uns entdecken? Hättest du da eine Idee?
Ja, also mit Sicherheit kann man schöne Lieder finden, wenn man richtig gut sucht auch. Und es gibt aber auch darüber hinaus, oder wo ich wirklich sehe, dass es richtig viel gute junge Leute auch gibt, die Lieder auf Deutsch schreiben, ne? Und auch Lieder, die singkreistauglich sind oder die für gemeinsames Singen sich gut eignen oder die wirklich auch geboren sind in dieser Zeit, die auch irgendwo in dieser Zeit den Zeitgeist für mich auch widerspiegeln. Gibt es so in so subkulturellen Strömungen, würde ich sagen, auch so ein bisschen so, naja, ist das Wort New Age gut? Weiß ich nicht so genau, aber so ein bisschen so spirituelle Szene gibt es auf jeden Fall. So, da habe ich so ein bisschen so einen Einblick. Und ja, und ich meine, auch in der Popkultur gibt es ja auch so guten Rap, ne? Guten Hip-Hop auch auf Deutsch auf jeden Fall. Und das ist auch sicher vielleicht ein Vorteil gewesen, dass man da so seine Stimme hat finden können wieder. Also ich meine, der Vorteil, dass vorher wie so eine Lücke war oder so ein Gap irgendwie da war, ne?
Stimmt, ja, so ein Gap, das könnte man so sagen. Ist dir denn das Phänomen, dass du bist gut genug, schon begegnet, das im Moment so weltweit sich ausbreitet?
Ich bin mir nicht ganz sicher, es kann aber sein, dass ich da irgendwas mit Leander und der Crew irgendwie assoziiere, oder ist es...
Nee, es gibt gerade, ich bin auch nicht so, ich kratze ja an der Boomer-Generation fast, deswegen kriege ich es auch immer nur so aus zweiter Hand mit, aber es gibt wohl einen deutschen Song, der heißt, also wird gesungen, Du bist gut genug. Und warum auch immer, es entzieht sich meiner Kenntnis, so ein bisschen elektronisch angehaucht, bisschen Rap dabei und so. Eigentlich ein sehr guter Song. Wenn er anfängt, denkst du erstmal, das wäre so eine Art Kindersong, und dann wird er aber richtig erwachsen. Und dieser Song breitet sich auf der ganzen Welt gerade irgendwie gefühlt aus. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt übertreibe, aber das ist das, so wie ich es wahrgenommen habe. Also in ganz vielen verschiedenen Sprachen singt man es nach, ohne überhaupt zu wissen, was es bedeutet. Das kennen wir umgekehrt so vom Englischen früher, wenn wir irgendwas mitgerappt haben oder mitgesungen haben. Keine Ahnung, was es bedeutet, aber so versucht die Lautmalerei nachzumachen. So wissen die auch nicht, was Du bist gut genug eigentlich bedeutet. Was ich aber so schön finde daran, ist diese Botschaft, du bist gut genug, also das ist mal was, wo ich sage, also als Internetphänomen finde ich richtig, richtig nice, wenn das dann aus der deutschen Sprache kommt, heraus so sich über die ganze Welt ausbreitet als Botschaft. Also da muss ich sagen, kann ich gut mitleben.
Ja, cool, auf jeden Fall.
Ja. Das wird dir bestimmt mal im Radio oder sowas begegnen, falls du mal Radio hörst im Auto. Du hast ja das Thema Bewusstsein auch schon angeschnitten, Meditation. Ich arbeite ja auch sehr gerne mit Atem, also mache auch viel Breathwork für mich selbst auch im Zuge des Biohackings. Und da finde ich ja auch eine interessante Parallele zwischen Gesang und Breathwork, weil Gesang folgt ja auch einem gewissen Rhythmus und einem gewissen Atemrhythmus. Du hast vorhin so schön gesagt, das Gefühl des Fliegens. Ich habe es mir notiert, fand ich auch so ein schönes Bild. Das Gefühl des Fliegens durch Gesang. Und auf deiner Website habe ich gelesen, du hast das Mantra-Singen, glaube ich, in Indien im Zuge deiner Yoga-Ausbildung begegnet, gelernt, wenn ich das so richtig wiedergebe. So Mantra-Gesänge ist was, habe ich noch keine Anknüpfungspunkte gefunden. Ich habe es versucht. Ich war auch schon auf so Abenden, aber ich bin da nie so wirklich reingekommen, muss ich sagen. Ich fand es immer spannend und interessant, aber ich habe mich da nie so richtig reinfallen lassen können. Ich kann mir aber in der Theorie total gut vorstellen, dieses Gefühl des Fliegens, was du gesagt hast, dass durch einen repetitiven Gesang und durch eine repetitive Atmung und auch durch dieses Gemeinschaftsgefühl wie gesagt, in der Theorie kann ich mir das vorstellen, dass da wirklich so eine Selbstauflösung passieren kann für einen Zeitraum X, so ein total tiefer meditativer Zustand. Kennst du das aus erster Hand? Hast du wahrscheinlich viel erlebt, ne? Und so hat deine Reise dahin wohl auch begonnen.
Ja, auf jeden Fall. Also für mich ist die Mantra-Technik war mein Einstieg auf jeden Fall in diesen Space des repetitiven und man könnte es auch so trance-induzierend nennen oder meditativen Singens auf jeden Fall. Und ich habe das in der Zeit, an der ich auch viel Yoga praktiziert und auch hauptberuflich Yoga und so unterrichtet habe, hat mich das noch mehr begleitet und war das so mein Hauptkanal eigentlich, meine Stimme zu erklingen zu lassen und auch meine Stimme oder meine Singstimme, ne? Meine Stimme auch zu erfahren als Medium für Bewusstseinserweiterung tatsächlich. Ne? Das habe ich über die Mantras so erfahren und das hat mich auch total berührt, geflasht, geöffnet, diese Räume des gemeinsamen Mantra-Singens. Und ich habe das gelernt, ne? Das war auch so Teil der yogischen Ausbildung, sag ich mal, und habe es dann auch angeboten, so in meinem Yoga-Raum, den ich hatte, eine Zeit lang. Und dann habe ich aber auch gemerkt, dass es immer wieder Menschen gibt, oder dass es auch was, Exklusives hat auf eine Art. Also das heißt, es ist es schließt auch Menschen aus, die sich eben nicht, die keine Resonanz haben mit dieser Art von Worten oder ne, diese Sanskrit-Mantras, die man im Yoga oft benutzt. Die haben ja irgendwo auch einen kulturellen Hintergrund, ne? Und dieser kulturelle Hintergrund ist Indien. Und da gibt es halt verschiedene mögliche Arten und Weisen, davon eben nicht in Resonanz zu gehen, damit nicht in Resonanz zu gehen oder auch zu sagen, ja, ihr Westler macht das aber falsch, wir in Indien machen das so und das ist auch das Thema kulturelle Aneignung und so. Da kommen viele Dinge so auf den Tisch, die für mich gar nicht unbedingt so relevant waren. Als ich aber dann 2018 eine Erfahrung hatte, wo jemand einen Singraum eröffnet hat, der eben die Worte komplett weggelassen hat und der, wo wir mehr auf langen Vokalen und auf kleinen Silben, die so universal sind, die keiner Kultur irgendwo zugeschrieben werden müssen, hat sich das für mich so, war das so eine Riesenöffnung und wie so ein, okay, da geht's lang. War das auch für mich wie so ein, ja, das ist nicht so exklusiv wie das Mantrasingen, das ist auch für mich, ich habe mit dem Mantrasingen auch immer wieder so, wie so ein, so eine Frage der Identität gehabt. Ne? Ich war in Indien, ich habe auch irgendwie in Indien gelernt, aber gleichzeitig bin ich aber nicht aus der Kultur. Ist das auch was, wo nicht jeder so andocken kann, anknüpfen kann. Und als ich denke, okay, es geht auch, eigentlich dasselbe Prinzip, repetitive Melodien, kraftvolle Melodien, aber eben nicht ganz ohne Wortgestalten. Mhm. Da habe ich gesehen, wow, das ist da ruft es mich hin und das ist so der Raum, der auch nochmal universeller ist, der auch nochmal mehr inklusiv ist und wo ich auch nochmal mehr so mich reinfallen lassen kann und mich und nicht diese Identitätsfrage irgendwie habe, ist das meine Identität, kann ich mich damit identifizieren, irgendwie indische Sanskrit-Mantras zu singen. Und ja, das ist das, wo ich jetzt mitarbeite, eben in der Hauptsache so Melodien ohne Texte, ganz ohne Texte. Und das hat nochmal viel mehr Raum für Bewusstsein, würde ich auch mal sagen, würde ich auch mal so die These in den Raum stellen, beziehungsweise viel mehr Raum für ja, reineres Bewusstsein. Denn Sprache bringt ja immer eine Art von Bedeutungsebene auch mit rein, ne? Von inhaltlicher Ebene. Mhm. Selbst wenn es Mantras sind, die hauptsächlich des Klangs wegen klingen, haben die trotzdem irgendwas, auf das sie sich beziehen. Vielleicht in der metaphysischen Welt, aber sie haben irgendwo, bedeuten sie was. Ne? Und wenn wir aber die Wortgestalten ganz weglassen, dann kommt auch dieses Sprachzentrum, wo auch unser Verstand dran gedockt ist oder ein Teil unseres Verstandes dran gedockt ist oder geknüpft ist. Das kann dann auch mal so in die Ruhe kommen und in die Stille kommen. Und dann kann ich nicht irgendwie sagen, ja, schön die Musik, aber der Text, ne, wenn wir jetzt von Texten reden oder von Mantras reden, damit kann ich nicht viel anfangen. Diese Frage stellt sich dann nicht mehr. Ne? Und dann kommen wir nochmal auf eine ganz andere Art und Weise auch in eine Tiefe, in einen tieferen Zustand. Und mehr auch in den, ja, in, mit dem reineren Klang auch in Verbindung. Und ich glaube, der Anfang deiner Frage hatte auch was mit Atem zu tun. Jetzt habe ich jetzt den Bogen wieder auch zum Atem. Denn Vokale sind ja stimmliche Laute, wo der Atem am wenigsten unterbrochen wird oder gar nicht unterbrochen wird. Das ist eine Definition von Vokal. Ne? Im Unterschied zu Konsonant. Konsonant ist ein Mitschwinger, wo andere Teile, Artikulationsbereiche irgendwo oder Artikulationswerkzeuge noch mitschwingen und mit den Atemfluss unterbrechen, ist in einem Vokal der Atemfluss ununterbrochen und ungehindert. Mhm. Das heißt, wir nehmen lange Atemzüge, atmen tief ein und atmen lange aus, auf langen Tönen, ne? Und geben sozusagen auf den Atem unsere Stimme drauf. Und das ist Breathwork, wenn du so willst. Mhm. Und das ist Breathwork viel weniger, ich nenne das manchmal, wenn ich so Atemübungen, gibt es ja auch im Yoga, ne? Und da habe ich ja auch viel mit gearbeitet, Atemübungen versus Singen. Atemübung ist für mich wie so Trockenübung. Und wenn ich dann die Stimme zunehme, dann, weißt du, dann ist es nochmal irgendwie auch nochmal für mich inspirierter auf eine Art. Oder ja, die Musik kommt dann einfach mit rein und dann werden Emotionen einfach mit auch angestoßen und dann wird es nochmal viel, viel satter irgendwie, die Erfahrung.
Ja, und dieses verbindende Element kommt vielleicht noch mit rein, was du am Anfang auch angesprochen hast, die Brücke zwischen uns und der Welt.
Ja,
Ich sehe zwar den
absolut.
Atem auch schon als eine Brücke, aber wenn du da noch
Total.
Stimme drauflegst, hast du halt nochmal Asphaltbelag oben drauf und vielleicht nicht nur eine Schotterpiste.
Absolut.
Es gibt ja auch im spirituellen Kontext die Theorie, der Urknall und so weiter, dass das ursprünglich mal durch einen Sound, durch den Ursound entstanden ist. Das fiel mir gerade so ein, als wir hier uns so jetzt so in spirituelle Gefilde vorwagen, dass das Erste, was war, ein Sound war, der das Universum zum Schwingen, zum Explodieren, zum Expandieren gebracht hat. Spielt das eine Rolle bei der indischen Ausbildung? Ist dir sowas begegnet in dem Zusammenhang auch?
Ja, also ne, über die indische Ausbildung hinaus bin ich so sehr früh von so einer Lehre geprägt worden, oder habe, sage ich mal, Bücher von Joachim Ernst Behrendt gelesen, um es nochmal konkreter zu nennen. Joachim Ernst Behrendt, der ist in den 70er Jahren, glaube ich, irgendwie so als Jazzpapst bekannt gewesen. Das war so ein Musikjournalist und ein Musikforscher. Und er hat Bücher geschrieben, die heißen Nada Brahma, die Welt ist Klang. Und das war auch sogar dann später eine Radiosendung, oder vielleicht war es erst eine Radiosendung, weiß ich nicht. Da gibt es auch eben die ganzen Aufnahmen von, wo der auf die Reise gegangen ist in die Welt. Beispiele dafür zu finden, auch Klangbeispiele, ganz anschaulich und ganz eindrucksvoll, dafür, dass die Welt Klang ist. Ja, und das ist Teil auch, kann man sagen, indischer Philosophie, aber nicht nur indischer Philosophie, sondern das findest du in vielen Kulturen, dass die Welt aus dem Klang entstanden ist und nicht nur entstanden ist, sondern dass sie sich selber aus dem Klang immer wieder und permanent erschafft. Und dass eben auch die Stimme wie so ein Manifestations- und Schöpfungsorgan ist. Dass wir sagen können, Dinge, die wir als Menschen in die Welt bringen, die haben wir erstmal geäußert über Sprache. Und da liegt auch zum Beispiel so, wie so eine Kraft in unserer Stimme, dass wir über die Stimme Dinge in die Welt bringen. Nicht nur aus unserer inneren Welt in die äußere Welt, auf symbolischer Ebene über Sprache, sondern auch, dass wir mit der Stimme tatsächlich in der materiellen Welt manifestieren können. So ein Strang sozusagen als Antwort auf deine Frage. Und der andere Strang der Antwort auf deine Frage, den ich auch super spannend finde, ist, dass wir auch sagen können, die Welt, in der wir leben, ist eine musikalische Welt. Die Welt ist deshalb sozusagen in Balance. Unsere Planeten kreisen deshalb um die Sonne. Und dieses Sonnensystem ist ein stabiles Sonnensystem. Aus denselben Gründen, warum eine Oktave und eine Quinte und eine Terz und eine Quarte harmonisch klingen. Also, dass wir diese harmonikalen Verhältnisse, diese Proportionen, die wir ja auch so im goldenen Schnitt oder in ganz vielen geometrischen Figuren auch in der Natur finden, dass das wie sozusagen die Bausteine oder der Code für die Welt sind, also mit dem die Welt gebaut ist, sozusagen. Ich weiß nicht, ob das so nachvollziehbar ist, aber so ist eine meiner Grundthesen, mit denen ich arbeite, von denen ich ausgehe, so für mich als Weltanschauung und auch dann, womit ich auch zum Teil in Kursen arbeite, wenn ich sage, Musik als Ressource, ist das ein Kurs, den ich anbiete und da gehe ich am Anfang davon aus, stelle ich die These in den Raum und belege dir dann in der Praxis auch, hey, wir sind musikalische Wesen in einer musikalischen Welt. Bevor wir überhaupt irgendwie an Musik denken, funktionieren wir einfach auf der Ebene von Rhythmen, Frequenzen. Rhythmen, ich fasse mich ans Herz, ne? Herz, das ist die große Bassdrum, die uns am Leben hält, solange wir atmen, solange unser Herz schlägt. Basiert das auf einem Rhythmus, ne? Und wenn es da Rhythmus, Arrhythmien gibt im Herzen, zum Beispiel, dann ist das nicht gesund. Ne? Ein Beispiel. Oder der Prozess des Gehens, der Fortbewegung, ist ein rhythmischer Prozess. Versuch mal arrhythmisch zu gehen oder arrhythmisch zu laufen, dann wird daraus ein Stolpern zum Beispiel. Also absolut ist das Teil meines Weltbilds und auch meiner Arbeit zu sagen, hey, die Welt, in der wir leben, ist nicht nur aus Klang entstanden, sondern sie ist Klang und sie schafft sich wieder und wieder nach musikalischen Prinzipien.
Ich erzähle mal was aus unserem Privatleben hier. Weiß ich nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber meine Partnerin und ich, wir ommen abends für unsere Vögel. Bevor die schlafen gehen, kriegen die 1, 2, 3 Oms von uns. Und das ist nicht nur für die Vögel das Zeichen, dass sie jetzt auf ihre Schlafplätze gehen und dass jetzt gleich der Kopf in den Flügel gesteckt wird, sondern das ist auch für uns so ein Runterkommen. Weil dieses Om, das hat ja wahrscheinlich jetzt jeder, der die Heldenstunde hört, auch schon mal was davon gehört, ne? Dieser meditative, sehr dunkle, nicht dunkle, sondern die tiefe Klang. Und wenn man das dann so mit dem Atem verbindet, 3, 4 Mal macht, und es bringt einem einfach instant total runter. Auch dieses ganze Mitvibrieren des eigenen Körpers dabei. Also es ist ja wirklich, wenn du dich darauf einlässt und das wirklich in der Tiefe aus dir raus entstehen lässt, dann vibriert der ganze Körper mit. Und das ist, das hat schon was Magisches. Ich meine, machen wir jetzt schon jahrelang so, zumindest wenn wir zu Hause sind natürlich, und hat sich hier als fester Bestandteil unseres Abendrituales etabliert. Das hat mich gerade so daran erinnert, was du gesagt hast, ne, mit diesen, also nicht in Verbindung mit Worten, sondern nur der reine Klang. Und da kann ich total mit relaten. Also das war ja auch die Erfahrung. Ich war ja einmal, wenn wir gerade aus dem Nähkästchen plaudern, ich war ja auch einmal bei dir auf einem Kurzretreat gewesen im Rahmen des Handpan-Festivals letztes Jahres in der Grube Luise. Und da haben wir ja auch viel mit reinem Klang gearbeitet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wir haben eigentlich wenig gesungen, wir haben viel Klang produziert in der Gruppe. Sehr frei. Und was da bei mir passiert ist, war, dass ich dadurch schon währenddessen, aber auch danach, habe ich so einen kreativen Outboost bekommen. Also ich hatte wahnsinnig Lust, kreativ zu arbeiten. Während der Arbeit mit der eigenen Stimme und dieses intensive Stimmerlebnis, habe ich so gedacht, so, oh ja, und dann will ich jetzt an dem Projekt weiterarbeiten und da habe ich Bock drauf und da habe ich Bock drauf. Also das war so wirklich so ein kreativer Zaubertrank irgendwie. Ich weiß nicht, ob dir das schon an anderer Stelle mit Teilnehmern begegnet ist. Also mir ist es so, glaube ich, noch nie passiert, dass mich sowas so krass rein auf der kreativen Ebene so krass getriggert hat, im positiven Sinne. Und das fand ich ganz erstaunlich. Kannst du dir das ein bisschen erklären, was da passiert ist?
Ja, also auf jeden Fall ist es häufig so, dass Menschen ganz tief berührt werden davon, ne? Und das ist was Wesentliches auslöst in den Menschen. Und ich habe es jetzt nicht so wirklich mit Kreativität so noch nicht so mir angeguckt, aber wenn ich ganz spontan drauf gucke, könnte ich mir vorstellen, dass da, naja, einfach so viel zu atmen, so viel mit Klang zu atmen, hat ja was mit der Lebendigkeit auch zu tun. Mhm. Der Atem ist ja auch wie so unsere Quelle des Lebens sozusagen, oder ne, bindet uns an die Quelle des Lebens, oder ist auch wie so, das Leben findet statt, das ist wie so ein Austausch oder wie so ein Brunnen auch, ne, der Atem. Und dass das irgendwie so in dir wie so eine Lust hat zu leben, hervorgerufen oder so, das erfahre ich halt immer. Das ist wie so eine Anbindung an das Leben, wie so eine Lebendigkeit erinnert quasi. Mhm. Und das auch dadurch, dass wir eben die Wortebene und die Sprachebene ganz beiseite lassen für einen Zeitraum, ne, dieser Workshop, wo du warst, der hat, glaube ich, so 2,5 Stunden gedauert. Ich mache so kleinere Formate, das ist ein kleineres Format, ne? Ja. Aber wenn man es trotzdem mal so absolut oder so losgelöst sieht, so 2 Stunden mal ohne Worte die Stimme und den Atem erklingen zu lassen, wieder und wieder und so relativ intensiv, ne? Das kann schon innere Räume aufmachen, ne? Und auch vom Breathwork kennt man das, dass man wirklich in so tiefe innere Landschaften oder Welten reinkommt, auch darüber, ne? Und ja, für mich hat es auch immer wieder viel damit zu tun, so diese Verstandesebene, die ja, die ich mit der Sprache oder auch mit dem, was wir vielleicht Ego nennen würde, mit der Identität, können wir es vielleicht noch mal ein bisschen alltagssprachlicher bezeichnen. Wenn meine Identität für 2 Stunden mal ruhen kann und ich aber trotzdem voll mit dem Leben im Kontakt bin, dann löst das aus, sowas wie sowas ganz Erfrischendes aus und sowas ganz Erneuerndes aus. Also dieses aus dem Verstand rauskommen und diese Ich-Identität oder diese ich bin David, ich mache dies und jenes, ich mache die Story um mich herum, wenn die mal eine Pause bekommen, dann ist das wie so ein, ja, fast so wie so medizinisch wirksam. Ne? Du hast eben das Wort Zaubertrank benutzt und da fiel mir so, also, es gibt auch so einen Ausdruck zu sagen, ja, die Stimme ist auch eine Medizin, wenn man sie freisetzt. Ne? Und was da auf physiologischer Ebene und hormoneller Ebene passiert, könnte man sich auch nochmal angucken. Ich bin da nicht so, das ist nicht so mein Feld oder ja, es interessiert mich schon, aber es ist nicht so meine Sprache, die ich so, in der ich so geläufig bin oder in der ich so mich viel bewege. Aber mit Sicherheit wird da richtig viel Serotonin ausgeschüttet, Dopamin, die ganzen guten Hormone, ne? Die sind da auf jeden Fall dran beteiligt oder die werden da mit Sicherheit dran auch da ausgeschüttet werden zu Genüge. So.
Also ein total schöner Weg, Klang, Stimme, um auch das eigene Ego mal ruhen zu lassen, wie du es eben so schön genannt hast. Und das ist ja was, das passiert den meisten Menschen während ihres gesamten Lebens leider nie, weil sie sich einfach nicht da reinbegeben, weil sie keine Kontaktpunkte haben. Was könntest du denn jemand sagen, der sagt, oh, irgendwie klingt das ganz spannend. Gibt es irgendwas, was wir proaktiv in den Alltag einbauen können, wo du jetzt sagen würdest, das ist eine kleine Übung, die kann eigentlich jeder mal machen, um so ein bisschen an der Magie der eigenen Stimme zu kratzen. Wobei Kratzen im
Ja.
Zusammenhang mit Stimme vielleicht nicht ganz geschickt gewesen ist, aber besser habe ich die Kurve nicht gekriegt.
Ja, genau. Ja. Also, wir können die Stimme sozusagen aus dem Kratzen ins Summen bringen. Und damit sage ich, nämlich gebe ich das Stichwort Summen. Also, so eine Art und Weise, die Stimme zu aktivieren und mit der Stimme auf eine sanfte Art zu arbeiten, ist eben zum Beispiel das Summen. Wenn man einfach sich mal hinsetzt und sind 7 Atemzüge, sind es 1 Minute, sind es 2 Minuten, je nachdem wie man arbeitet mit Timer oder einfach die Atemzüge zu zählen. Ein Zeitraum von 1,5 bis 3 Minuten einfach zu summen, tiefe Atemzüge zu nehmen und einen Summton zu erzeugen. Ist eine Art und Weise, ganz sanft mit der Stimme in Kontakt zu kommen und auch eben diese Vibration der Stimme im eigenen Körper zu spüren. Je nachdem spürt man die an verschiedenen Stellen und eben über das Summen mit den geschlossenen Lippen landet der Ton und der Klang viel mehr im Körper drin. Und das hat eine schnelle Wirkung auch auf, ja, auf dieses Nervensystem und auf die Art und Weise, wie wir uns wahrnehmen. Es ist unheimlich beruhigend und klärend zugleich. Also das ist eine Technik, die es auch im Yoga gibt, tatsächlich, ne, die ich im Yoga kennengelernt habe. Brahmari heißt sie da, das Summen der Biene. Und
Das Summen der Biene.
das Summen der Biene,
Witzig.
ja. Und das ist auf jeden Fall eine Art, die total simpel ist und wo du auch nichts mit Musik irgendwie groß zu tun haben musst. Ne? Denn Musik ist ja auch oft wie so ein Hindernis oder wie so eine Bühne geht dann direkt auf, wie so ein Erwartungsraum und so ein, oh, bin ich gut genug, ne? Und sowas, diese alte Frage. Und das hat eben nichts mit Musik zu tun, sondern einfach ein Tonsummen, der vielleicht mühelos erklingt oder der möglichst mühelos erklingt und wo du die Vibration spüren kannst. Und dann danach eine halbe Minute in Stille das nachklingen lassen, das spüren, was hat das gemacht für dich. Das wäre auf jeden Fall eine ganz simple Sache, wie man mit der Stimme arbeiten kann. Und es gibt noch mehr, und ich weiß nicht, ob wir noch Zeit haben. Ich will noch was erwähnen, wo ich auch mit Bewusstsein arbeite. Ganz kurz, einfach, das ist ein achtsames, ein aktives, ein bewusstes Hören. Wenn ich zum Beispiel draußen bin, in der Natur oder wo auch immer, man kann es auch einfach als Meditation machen, für sich, als formale Meditation, aber auch letztlich gut im Alltag einbauen. Einfach mal aus dem Denken ins Hören zu shiften, eben sich selber zu erlauben, die akustischen Ereignisse, die gerade jetzt im Raum sind, wahrzunehmen, ohne sie zu interpretieren, zu analysieren oder zu bewerten, sondern einfach die akustischen Ereignisse als akustische Ereignisse wahrnehmen, um dem Denken eine Pause zu geben, vom Denken ins Spüren oder vom Denken ins Wahrnehmen zu kommen. Und da gibt es ja ein Riesenfeld auch an Übungen oder an Fokusübungen. Stichwort dazu ist Deep Listening. Deep Listening ist auch wie so eine Weltanschauung, was könnte man sagen. Aber dass man eben den Hörsinn mal so in den Fokus nimmt und über das Hören zur Ruhe kommt, tatsächlich.
Das erinnert mich natürlich auch ans Waldbaden, Shinrin-Yoku, was ja auch ein Teil davon ist, wirklich zu hören, das Rauschen der Blätter, vom Wind. Vogelgesang hatten wir schon am Anfang, kommt da natürlich mit rein. Und was ich an der Stelle auch immer spannend finde, Vogelgesang ist auch was, was sich immer beruhigend auf unser vegetatives Nervensystem auswirkt. Das hat historische Gründe, weil wenn ein Beutegreifer in der Nähe ist und Gefahr, dann verstummt der Vogelgesang. Das bedeutet, wenn plötzlich Stille herrscht, ist das unterbewusst ein Warnsignal für uns. Aber solange Vögel singen, weiß das Unterbewusstsein, okay, es ist gerade kein Beutegreifer in der Nähe, es ist offensichtlich alles ruhig und sicher. Und das sind die Dinge, die kann man dann wirklich aktiv merken. Deep Listening hast du gerade gesagt, ein Begriff, den ich tatsächlich auch noch nicht gehört habe. Sehr schön, Deep Listening. Das ist natürlich was. Aber das kann man natürlich auch in der Stadt machen. Ne? Man muss, also im Wald ist natürlich toll, aber auch das Leben in der Stadt, wo ich ja jetzt im ersten Impuls auch erstmal sagen würde, habe ich gar keinen Bock drauf. Aber warum sich da nicht auch mal hinstellen und öffnen und einfach mal dieses Gewirr an Stimmen, Telefonate, also alles das, wo ich normalerweise sagen würde, will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht, will lieber Wald, will lieber Stille. Aber auch das mal ganz, ganz bewusst zu hören und da einzutauchen, ohne das zu bewerten, kann ja wahrscheinlich auch eine sehr spannende Übung sein.
Absolut,
Ja.
ja, es ist total auch möglich, auch in der Stadt. Ja.
Wollen wir gegen Ende vielleicht so eine kleine Stimmübungen gemeinsam machen, wollen wir die Hörenden einladen, da vielleicht mal mitzumachen. Vielleicht drei Atemzüge mit Summen oder vielleicht fällt dir was ein, was du sagst, das würde in dem Format besser passen, wo alle mitmachen können, um mal das kurz zu erleben.
Ja, ich tune da gerade so rein für mich und schaue, ob das die Übung der Wahl ist.
Hatte ich dich auch nicht vorgewarnt, hatten wir jetzt auch nicht abgesprochen, war jetzt
Ja,
auch eine spontane Idee von
ist gut.
mir.
Ist gut. Also was ich auch anfangs schon angesprochen habe, was wir machen können, ich weiß nicht, wie das in so einem Podcast-Format so platziert ist, aber ich würde es trotzdem mal wagen und einfach mal damit gehen, zu sagen, hey, nimm den Moment, in dir anzukommen, in dir zu landen. Und öffne deinen Körper, entspanne deinen Körper, öffne dein Hören, komm im Hören an. Und bring deine Aufmerksamkeit zur Atmung. Und du merkst ja, du atmest ein, du atmest aus. Und dann bringen wir als nächstes zu jeder Ausatmung geben wir unsere Stimme. Also jeder Ausatmung geben wir unsere Stimme, ohne dass wir was verändern daran, dass wir natürlich atmen. Also wir beeinflussen oder verändern den Atem nicht, sondern geben einfach der Ausatmung, die sowieso stattfindet, unsere Stimme. Das klingt bei mir dann ein bisschen so oder so ähnlich. Ich zeig's mal, was ich, wie das klingt. Genau. Genau. Und das ist unser erster, erster Klang. Können wir gerne noch ein bisschen weitermachen. Unsere frisch geborene Stimme. Und diesen Klang zu spüren, diese Vibration zu spüren. Ist wie so den Naturzustand der Stimme. Den natürlichen Rhythmus deines Atems hörbar zu machen. Und die Stimme auf eine ganz sanfte Art zu wecken. Könnten wir jetzt noch eine Minute oder so machen. Ich kürze es mal ein bisschen ab. Aber wir nehmen uns einen Moment Zeit, einfach das, diesen Effekt, denn es hat eine Wirkung, diese kleinen Tropfen von Stimme zu spüren, in deinem Körper oder auch schon in der Wirkung auf dein Nervensystem, falls du sie wahrnimmst, kurz zu spüren und zu sehen, hey, diese kleinen Anstöße, diese kleine Mini-Puls, das ist deine erste Begegnung mit deiner Stimme jenseits von richtig und falsch, jenseits von Erwartung des Funktionierens oder Leistens oder nach außen wirken. Du im ganz, ich sag's vielleicht auch mal so ganz intimen Kontakt mit deiner Stimme. Und daraus könnte man dann zum Beispiel in der nächsten Stufe hingehen und sagen, so einen längeren anhaltenden Klang entstehen zu lassen. Auch das können wir zwei zusammen, wenn du willst, einfach mit drei Atemzügen machen, dass wir unsere Stimmen mal drei Atemzüge lang einfach erklingen lassen auf diesem Gucken, was passiert. Tatsächlich, ja, klingt das in mir nach, spürbar.
Ja, und das waren ja jetzt nur ein paar Momente.
Ja.
Und die kann man, wenn man das für sich entdeckt, schon easy auch in seinen Alltag einbetten. Wie lang war das jetzt? Eine Minute, zwei Minuten? So ja. Was? Vielleicht drei Minuten? Und man ist direkt im Kontakt, also so habe ich es empfunden, im Kontakt mit sich selbst, in der Verbindung jetzt, in dem Fall zu zweit, aber auch alleine, im Kontakt mit sich selbst. Und auch dieses, ja, es ist wie das Om bei den Vögeln, das hat was wahnsinnig Beruhigendes. Ich berühre manchmal auch dann die Zähne, dann wird das Vibrieren im Kopf dann noch intensiver. Das mag ich eigentlich auch ganz gerne, wenn das mit vibriert. Und das ist eine sehr schöne, super simple, kraftvolle Übung, finde ich. Ja.
Ja. Auf jeden Fall. Macht so viel, ne? Verändert die Wahrnehmung, die Selbstwahrnehmung und die klärt. Für mich ist das wie so eine
Klarheit. Klarheit. Richtig, klärt. Du sagst, wie es ist. Das wäre jetzt auch das, was als nächstes bei mir gekommen wäre. Ne, klar, es schiebt irgendwie alles, was da so kreucht und fleucht, mal zur Seite für ein paar Augenblicke sozusagen. Sehr schön. Ja, wer da tiefer und intensiver einsteigen möchte, der hat Möglichkeiten. David, du bietest Seminare an. Ich würde auf jeden Fall deine Webseite auch in den Shownotes verlinken. Da gibt es immer aktuelle Übersichten, aber jetzt stehen auch zwei größere Termine, glaube ich, demnächst ins Haus.
Ja, sage ich gerne, welche das sind. Beziehungsweise will ich vor den größeren noch einen kleineren Termin benennen, weil das ein Termin ist, an dem wir uns letztes Jahr kennengelernt haben, nämlich das Handpan Festival in der Gobo Luise, wo ich auch dieses Jahr wieder einen Workshop anbiete.
Da werden wir uns auch sehen.
Zum Thema Stimme. Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Das ist vom 9. bis 12. Juli. Total empfehlenswertes Event. Da biete ich einen zweistündigen oder zweieinhalbstündigen Workshop an. Und dann biete ich zusammen mit meiner Partnerin Johanna Markus zwei Retreats an. Eins im Odenwald, auf der Gebhardshütte. Das nennen wir die Sommerode. Da kombinieren wir Embodiment mit Stimme und sind an einem wunderbaren Ort, an einem wunderbaren Retreat-Ort, tatsächlich wirklich im Wald, muss ich in den Wald reinfahren. Und das ist ein Seminar, was da gelegen ist, so wunderschön gelegen ist. Drei Tage, also Donnerstag bis Sonntag, Embodiment, also Körperübungen oder eine Praktik, die mit Körper und Verkörperung zu tun hat, die auch Fluent Body genannt wird, die Johanna anbietet, und Stimme so in Kombination. Das ist unsere Erfahrung, dass das eine wunderbare, kraftvolle, sich ergänzende und ineinandergreifende Kombination ist von Stimme und Körper. Und das ist vom 16. bis 19. Juli, weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe. Und dann sind wir auch gemeinsam auf Rhodos, meiner griechischen Heimatinsel, Ende Oktober, 28. Oktober bis 1. November für 5 Tage Stimme in Kombination mit 1:1 Körperarbeit, die auch Johanna anbietet. 1:1 Körperarbeit wäre in dem Fall so eine unterstützende Prozessbegleitung mit somatischer Körperarbeit, wo ja die Stimmreise mit unterstützt wird. Also die Stimmreise steht hier im Vordergrund. Wir machen 4 Stunden Stimme am Tag. Und da tatsächlich kommen da Menschen auch in so innere Prozesse oder in innere Bewegungen des sich Öffnens, des sich Kennenlernens, des sich Veränderns, Verwandelns. Und da da ist es auch wunderbar förderlich, wenn da so eine Unterstützung nochmal so 1:1 zu stattfinden. Das bieten wir auf Rhodos dieses Mal zum ersten Mal so in dem Format an. Freue ich mich auch riesig drauf.
Ja, Rhodos.
Das waren die beiden.
Rhodos, wunderschöne Insel ist es, ne?
Ja.
Griechenland, stelle ich mir wunderschön vor. Und dann so ein Retreat, wo man so intensiv dann in die Stimmarbeit geht, stelle ich mir sehr, sehr schön vor. Würde ich, glaube ich, empfehlen, obwohl ich es noch nicht kenne. Aber ich kenne ja immerhin dein Mini-Retreat und das hat mich sehr beeindruckt. David, vielen lieben Dank für die Zeit, die du dir genommen hast und für die schönen Einblicke in die Welt der Stimme. Das fand ich sehr, sehr spannend. Vielen Dank.
Ja, ich danke dir auch für die Einladung und war mir eine große Freude, hier mit dir zu sprechen und zu reflektieren.
Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut.